Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Ewigkeitssonntag, Psalm 39, ein Psalm Davids. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten, machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir. Ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Wie gar nicht sind doch alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nichts zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir. Ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder im Gottesdienst in den besonderen Raum der Begegnung mit dir eintreten dürfen. Du bist in deinem Wort gegenwärtig, lebst in unseren Herzen, die wir dich lieb haben, und willst dich auch jetzt einem jeden von uns offenbaren, durch deinen Heiligen Geist, den du uns tröstest, ermahnst, uns korrigierst. Aber in besonderer Weise uns auch heute wieder die Ewigkeitsperspektive groß machen möchtest. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du Hölle, Tod und Teufel besiegt hast und wir gewiss sein dürfen, dass über aller Trauer es gilt, auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt und die Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Diese Gewissheit, lieber Herr Jesus, schreibe tief in unser Herz hinein, dass wir in allen Zweifeln vertrauend daran festhalten können. Dazu gebrauche auch deinen Boten Andreas Schäfer der Auslegung deines Wortes, dass er uns die Himmels- und Ewigkeitsperspektive groß machen darf. Wir segnen unsere Kinder, dass du ihre Herzen bewegst, berührst. Wir danken dir, dass wir unter dem Schutz deiner Obrigkeit zusammenkommen dürfen und bitten dich, dass du Weisheit gibst, deine Kinder in der Verantwortung für Staat und Gesellschaft segnest, behütest, bevollmächtigst. Wir danken dir für alle Gottesdienste, die in unserem Land heute stattfinden. Herr, lass diese Ewigkeitsperspektive doch nochmal in ganz besonderer Weise aufleuchten. Schenk für unser Land nochmal eine offene Tür für dein Wort. Und für diese offene Tür dürfen wir dich ja auch jetzt bitten, für unsere Herzen, dass du sie berührst. Amen. Amen.
Dieser Psalm tut der Christenheit einen wichtigen Dienst. So steht es in einem alten Psalmkommentar. Gut, dass man das weiß. Denn wenn man ihn so liest, lässt dieser Psalm einen ja zuerst einmal ein bisschen irritiert zurück. Man ist so ein bisschen verwirrt. Man fragt sich, was will er? Es sind so verschiedene Schichten und Welten, diesen Psalm. Ich weiß nicht, ob beim Lesen oder jetzt nochmal wahrnehmen uns das schon so bewusst geworden ist. Er ist für unseren Geschmack nicht so flüssig, nicht so stimmig. haben also auf der einen Seite diesen eigenartigen Chorus, der uns ein bisschen an das Buch des Predigers erinnert. Vergänglichkeit des Menschen, wie gar nichts sind doch alle Menschen, ein Hauch, ein Nichts. Das wird nochmal so wiederholt. Auf der anderen Seite haben wir dann fast Vorwurf und Klage, gleichzeitig aber auch ein getrostes Wiederdasein. Und es ist ein ganz eigenartiges Konglomerat aus verschiedenen Welten, die für unseren Geschmack uns da erst einmal entgegenkommen. Und es ist wie so oft bei Sachen, die wir nicht kennen, sagen wir erst mal, muss nicht sein. Nehmen wir doch den bekannten 23. Psalm, da sind wir doch zu Hause. Da wissen wir schon, was kommt. Beim 39. Ja gut, es ist Ewigkeitssonntag, gut. Gehen wir es an und stützen uns auf das Wort. Dieser Psalm tut der Christenheit einen wichtigen Dienst. Welchen Dienst tut der Psalm der Christenheit? Der Autor hat recht. Dieser Psalm tut der Christenheit einen wichtigen Dienst. Den Dienst, den dieser Psalm hier tut, ist der Dienst der dreifachen Offenbarung göttlicher Wahrheit. Den Dienst der dreifachen Offenbarung göttlicher Wahrheit. Wahrheit Teil 1, die Vergänglichkeit. Wahrheit Teil 1, die Vergänglichkeit. Ja, tatsächlich, natürlich, das ist ein ganz wichtiger Dienst, dass wir darüber informiert sind und nicht nur informiert im Sinn einer Sachlage, sondern dass wir darin eine Wahrheit haben, weil sie eben nicht aus irgendeinem philosophischen, religiösen, theologischen Konzept kommt, geschweige denn aus meinem kleinen Herzen oder sonst irgendwo entstanden ist, sondern weil es aus Gottes Wort in mein Leben hinein transportiert wird, bekomme ich hier diesen wichtigen Dienst der Offenbarung göttlicher Wahrheit, Stichwort die Vergänglichkeit. Wir haben ja in unserer Welt ganz unterschiedlichste Konzepte dazu, zu dem riesengroßen Themenkomplex, dass wir Menschen sterblich sind und dass wir in einer Vergänglichkeitsstruktur drin sind, aus der wir bei allen unseren Bemühungen um Lebensoptimierung und Lebensverlängerung einfach nicht rauskommen. Und jetzt gibt uns die Bibel diesen Dienst, diesen gnädigen, wertvollen, heiligen Dienst der göttlichen Offenbarung, dass wir die Augen aufkriegen für die Vergänglichkeiten. Ja, die Formulierungen im Psalm 39, die sind herb, die sind nicht easy, die sind nicht einfach smart. Es ist auch nicht dieses komische Denken von wegen, ja, wir sind alle ein Blümchen, irgendwann verwelken wir und dann ist alles einfach normal. Nein, es ist gar nichts normal. Es ist gar nichts normal. Die Vergänglichkeit, die hier beschrieben wird, greift mit einer Wuchtigkeit und einem nicht ausweichen können in jede menschliche Existenz hinein. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Und deswegen ja dieser Satz. Mein Leben hat ein Ende, mein Leben hat ein Ziel. Und mit dem Wort Ziel ist eigentlich schon fast zu viel gesagt. So schön positiv steht es gar nicht drin im Psalm. Sondern was gedacht ist, mein Leben hat eine Grenze und da, wo Ziel steht, heißt es, und es gibt ein Maß meiner Tage. Punkt. Mein Leben hat eine Grenze und es gibt ein Maß meiner Tage. Und wenn ich das recht anschaue, dann ist das, Formulierung aus dem Alten Testament, eine Handbreit. Ein kleineres Maß gab es im Alten Testament nicht. Das war noch nicht mal eine Elle. Neutestamentlich haben wir es immer noch die Elle. Ja, dann der Motto, du kannst deinem Leben keine Elle zugeben. Das war schon 6-mal Handbreit. Das heißt, das Alte Testament ist da viel kräftiger, viel radikaler. Das Ganze, was mein Leben ausmacht, ist das kleinste Maß, das kleinste Einheit, die man sagen kann, das ist mein Leben. Das ist es, mehr ist es nicht. Und es ist ein Nichts. Ein Hauch kann man übersetzen, ein Nebel, ein Gespinst. Es ist ein Schattengesicht. Die Formulierungen und die Übersetzungen sind verschieden. Können Sie nachgucken. Was gemeint ist, ist, was machen wir so ein Aufhebens drum? Ja, man, Wahnsinnsaufhebens drum. Wir rennen da hinterher. Sie gehen dahin und machen sich vergebliche Mühe. Sie sammeln und machen und drehen sie und rotieren, als ob von ihnen die Existenz des Universums abhing. Und irgendwann ist das Nichts, der Nebel, der Hauch vorbei. Wir kennen diese Formulierung hier vom Nichts, vom Traumgesicht. Wir haben ähnliche Formulierungen, die ein anderes Bild, eine andere Metapher aufnehmen. Parallel gedacht, denken Sie an die Sätze aus Jesaja 40, alles Leben ist wie Gras, diese Grasexistenz. Und da ist nicht der britische Rasen gemeint, der gleichmäßig gepflegt wird. Da ist das Gras gemeint, wie es eben Jesaja 40 heißt, das morgens noch steht und abends verdorrt und verwelkt. Und diese Grasexistenz wird aufgenommen bis hinein im ersten Petrusbrief. Überall taucht das auf. So vergänglich, morgens noch wow und abends schon nicht mehr da. Groß, klar, deutlich wird das beschrieben. Hier neben dem Bild vom Nichts, neben dem anderen Bild von der Grasexistenz, kommt dir noch so ein Bild vor, nämlich tatsächlich, wenn die Motten in so einen Kleiderschrank reinkommen, dann sind die schönsten Klamotten innerhalb von kürzester Zeit, die sind einfach weg. Verrückt, die haben sich aufgelöst, sie sind nicht mehr da. Und dieser Gedankengang, der steht nun hier ganz als erstes. Der steht wuchtig da. Und das, was wir ermerken, ist ja nicht nur eine Beschreibung der Nichtigkeit der Existenz. So, und jetzt nimmt uns ja freundlicherweise das Alte Testament mit hinein in die Wahrheit, dass diese Nichtigkeit der Existenz, dass das alles einen Gottesbezug hat. Mein Leben kommt ja nicht einfach nur plötzlich, da ist es da. Sondern mein Leben, meine Existenz, mein Sein nach Leib, Seele und Geist, meine Personhaftigkeit, die kommt ja vom lebendigen Gott. Sie kommt vom lebendigen Gott und sie geht wieder auf den lebendigen Gott zu. Deswegen freundlicherweise nimmt ja der Autor des 39. Psalms uns mit dieser Vergänglichkeit nicht nur in ein philosophisches Konzept hinein, wir müssen halt alle sterben, sondern nimmt seinen Gottesbezug mit ein Herr, Herr, lehre mich doch, dass mein Leben eine Grenze hat und dass ein Maß meiner Tage gibt und dass ich dahin davon muss, dass ich nichts bin, dass ich ein Nichts bin, ein Hauch, ein Gesicht. Und dieser Gottesbezug, von Gott kommend, für Gott kommend, vor Gott stehend, der ist natürlich jetzt schon im theologischen Konzept mit drin. Das werden jetzt ganz viele Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Christus haben, so nicht sagen können. Die Nichtigkeit an sich, die kriegen sie auch mit. Aber den Gottesbezug, das ist schon ein Ding mehr. Das Ganze hängt unmittelbar mit Gott zusammen. Wir haben hier den Dienst der Offenbarung göttlicher Wahrheit, das Stichwort der Vergänglichkeit. Und das hat unmittelbar mit Gott zu tun. Und jetzt kommt ja noch was dazu. Nicht nur meine Vergänglichkeit als eine Sachfrage, nicht nur der Gottesbezug, sondern Vergänglichkeit, Gottesbezug hat mit meiner Schuld zu tun. Jetzt wird das ganze Konzept vollkommen stimmig, nämlich, dass ich vergehe, dass ich sterblich bin, dass es mich nicht mehr geben wird auf dieser Erde. Ist nicht nur einfach ein systemisches Geschehen, dem man nicht anders hätte planen können, sondern es hat mit Sünde zu tun. Und spätestens da ist das theologische, biblische Konzept vollkommen anders als das innerweltliche. Sterben, der Tod, ist nicht zwangsläufig. Es hat mit einer tragischen Fehlentscheidung des Menschen und der Menschheit zu tun. Und plötzlich merken wir, wir stehen mit dem 39. Psalm in dieser traumhaften Klarheit, ja fast Radikalität des Römerbriefes. Denn Sie gehen mit mir jetzt mitten rein in den Römerbrief und merken, ja genau das ist das, was der Apostel Paulus uns neutestamentlich auf dem Boden des Alten Testamentes erwachsend gesagt und gelehrt hat und weitergegeben hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, fange ich mal an in Römer 7. Ich weiß, sagt der Paulus von dem ich weiß, dass in mir, in meiner Personhaftigkeit, in meinem Fleisch, das ist der Fachausdruck für den Menschen ohne den Christusbezug, in meiner Existenz wohnt nichts Gutes. Das ist ja ein Wahnsinnssatz. Den muss man ja erstmal begreifen und erfassen. Und dann gehen wir weiter und lesen dann im Römerbrief, in Kapitel 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, das adamitische Geschehen, 1. Mose 3 beschrieben, und der Tod dann durch die Sünde. Ach so. So ist jetzt der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist ja wie ein Kommentar zu Psalm 39. Und deswegen sagt uns ja nachher dann Paulus diesen Satz, der Sünde Sold ist der Tod. Ich sterbe also nicht im Sinn von Schicksalshaftigkeit, im Sinn von ist halt so, sondern es gibt einen kausalen Zusammenhang mit meiner Existenz. Ich sterbe, weil ich Sünder bin, weil ich sündig bin, weil ich aus der Gottesgemeinschaft herausgebrochen bin, weil ich jetzt die Bezahlung für mein Leben bekomme. Wow, das ist natürlich eine Offenbarung. Das ist eine Offenbarung. Die hat man so nicht automatisch. Das heißt, dieser Psalm tut einen unglaublich wertvollen Dienst der Christenheit und darüber hinaus für die Menschen, die hören wollen. Dass tatsächlich aus der Perspektive des einen, des lebendigen, des wahrhaftigen Gottes unser Leben, unsere Sterblichkeit damit zu tun hat, dass unser Leben vom lebendigen Gott kommt und dass ich in meinem Leben, wie alle Menschen, einer gebrochenen Beziehung zum lebendigen Gott bin und deswegen nicht auf ewig lebensfähig und tauglich bin. Ich werde aussortiert und ich bekomme die Bezahlung für mein Leben, das ist der Tod. Vergänglichkeit. Wenn man das begreift und erfasst, dann taucht man in eine Welt ein, die ist, je nachdem, wie wir aufgestellt sind, wie stark die Offenbarung göttlicher Wahrheit bei uns angekommen sind, ist die für uns ganz selbstverständlich, ja, das ist so, zu befremdlich bis, ach nö, das will ich nicht, je nachdem. Und deswegen tut dieser Psalm der Christenheit einen guten Dienst. Er öffnet nämlich uns die Augen aus der Welt Gottes, die Augen dafür, wie Gott uns sieht. Ist ja mal interessant, nicht wahr? Wie wir uns finden, das ist jeden Tag unser Thema. Und wie andere uns finden, kriegen wir auch andauernd mit. Aber jetzt ist ja das Thema noch ganz viel Wesentliches, nämlich wie der uns findet und wie der uns beurteilt, was der über uns sagt, der das entscheidende und letzte Wort zu sagen hat, der allmächtige Gott. Und der sagt, du Mensch, aufgrund deiner gestörten, sündigen Beziehung zu mir bist vergänglich, wirst sterben, bist raus. Das ist die Offenbarung göttlicher Wahrheit Teil 1. Ich bin der Vergängliche. Ich bin der Vergängliche. Und ich bin der Vergängliche in doppelter Weise. Ich bin der Vergängliche in einer Art und Weise, dass ich mit drin hänge, weil ich gar nichts getan habe. Weil ich halt ein Teil dieser Menschheit bin, die seit 1. Mose 3 auf einem falschen Gleis fährt. Und ich bin der Vergängliche, weil ich selber mit meinem Leben jetzt tatsächlich Anteil habe an diesem falschen Weg, jeden Tag neu. In mir wohnt nichts Gutes. Ist ja interessant, dass man das so, je älter man wird, man langsam begreift. Bin gar nicht so nett, wie ich immer dachte. Und so kompatibel und so smart. Und so erfolgreich weiter sich entwickelnd nach oben. Sonst, Sie wissen, da muss doch irgendein bescheuerter Triggerpunkt kommen und Sie sind mit Ihrem ganzen schönen Heiligkeitskonzept plötzlich wieder auf Null. Da muss nur ein kleines doofe Erfahrung sein und sie sind mit ihrem ganzen selbst aufgebauten Pappmaché-Heiligkeit plötzlich wieder komplett auf Null. Und das zu begreifen, das ist zwar Schmerz, aber das ist doch wichtig, dass wir uns nicht über uns selbst hinwegtäuschen, sondern begreifen, so sind wir. Wir sind sterblich, weil sündig, wir bekommen die Bezahlung dafür, dass der Tod. Das hat die Sünde aus uns gemacht. Das ist so. Geht für uns alle. Das hat die Sünde aus uns gemacht. Offenbarung göttlicher Wahrheit, Teil 1, Psalm 39. Und jetzt kommt natürlich Offenbarung göttlicher Wahrheit, Teil 2. Und Offenbarung göttlicher Wahrheit, Teil 2, ist ein ganz erstaunliches Motiv in dem 39. Psalm, nämlich das Verstummen. Das Verstummen. Motiv 1, die Vergänglichkeit. Motiv 2, das Verstummen. Man ist ja fasziniert, wie das der David das so beschreibt. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund einen Zaum anlegen. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude. Und nochmal Vers 10, ich will schweigen. Und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Starke Sätze. Es kommt so in dieser Dichtigkeit, in dem Psalm nicht mehr vor. Das ist das Motiv im 39. Psalm. Teil 2 der göttlichen Offenbarung der Wahrheit, das Verstummen. Was ist damit gemeint? Wenn das kommt in der Bibel, das Verstummen, hat das ganz unterschiedliche Aspekte. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Aspekt, den das Verstummen hier im Psalm 39 in ganz besonderer Weise hat. Und wir entdecken, denke ich, sehr schnell grundsätzlich den Grund des Verstummens des Beters, des Davids hier. Und der Grund des Verstummens ist die Größe, die Autorität, die Majestät, die Reinheit, die Heiligkeit des lebendigen Gottes. Und das Bewusstwerden, wer Gott ist und wer ich bin. An dem Augenblick Mund zu. Mund zu. Ich möchte es Ihnen gerne an drei Personen deutlich machen, dieses Motiv vom Verstummen. Person 1, deswegen hat man diesen Psalm nicht nur den Kohelet-Psalm genannt, also den Prediger-Psalm, das ist alles nichts. Man hat den Psalm 39 auch den Hiob-Psalm genannt. Weil Sie kennen doch aus dem Ende des Buches Hiob diese ganz eigenartige Tieferfahrung des Hiob, der ja 39 Kapitel lang da im Prozess war und am Arbeiten, am Ringen mit Gott und diskutieren und sich verteidigen und alles Mögliche, die verschiedensten Aspekte, inklusive seiner komischen Freunde. Und dann tritt der lebendige Gott auf. Und dann, was sagt dann Hiob? Oh, alles klar. Danke für die Tipps. Schön, dass wir uns mal getroffen haben. Du, Gott und ich, Hiob. Nein, Sie spüren im Buch Hiob, lesen Sie es nach in 40 und in 42 parallel, dass Hiob sagt, verzeih mir Gott, dass ich was gesagt habe. Es war ein Riesenfehler, ich habe einen Bock geschossen. Ich habe gedacht, ich könnte mich äußern dir gegenüber. Was für ein Schwachsinn. Wie kam ich auf diese Idee? Wie kam ich auf diese Idee? Und dann, ich will meine Hand auf den Mund halten. Ich will meine Hand auf den Mund halten. Vergib mir meine Grenzüberschreitung. Vergib sie mir, mein Gott. Du bist Gott und ich bin nur der Hiob. Das Verstummen ist das Erkennen meiner Lage vor dem lebendigen Gott. Ein ganz wichtiger Aspekt der Offenbarung göttlicher Wahrheit. Das ist viele Jahrzehnte her. Ich habe es ein andermal schon erzählt, wo ich bei einer Zugfahrt ins Gespräch kam mit einem Mann, der, als er merkte, dass ich Pastor bin und mich da quasi dann als Vertreter des Bodenpersonals, als Anlaufstelle für den lebendigen Gott gesehen hat, mir dann seine ganzen Vorwürfe gesagt hat, die er Gott gegenüber hat. Und dann kam die Spitze, dass er eben in diesem Gespräch dann sagte, und wenn ich aber vor Gott stehe, dann werde ich ihm das alles ins Gesicht schleudern. Dann habe ich gedacht, nur guter Mann, das Einzige, was du tun wirst vor Gott, ist den Mund halten. Den Mund wirst du halten. Und du wirst sagen, wie konnte ich mich nur so vergreifen? Wie konnte ich mich nur so vergreifen? Und deswegen ist das Stummsein vor Gott, dass ihr David für sich sieht, ein ganz wesentlicher Aspekt der Offenbarung göttlicher Wahrheit. Und wer das für sich nicht zumindest prozentual geistig und emotional durchbuchstabiert hat, bleibt einer grauenvollen Oberflächlichkeit seiner Gottesbeziehung. Das gehört dazu, das gehört dazu. Ich will meine Hand auf den Mund legen. Wie konnte ich mich nur vergreifen, zu meinen, ich könnte dich korrigieren? Du bist Gott und ich bin ich. Hiob. Und dann David. David selber. Jetzt kommt er von David. Und wenn Sie die klugen Kommentare jetzt lesen, und dann stimme ich ja zu, dann fehlt uns die biografische Andockstelle. Wo passt das denn rein, das Leben des David? Und ich dachte, ich muss ihn zumindest aus meiner schlichten Sicht, ich begründe das wirklich nur mit meiner schlichten Wahrnehmung. Kann alles ganz anders sein. Wo können Sie das nachvollziehen, was hier David erlebt hat? Und ich dachte, Sie können es da nachvollziehen, wo diesem Mann dieser furchtbare Fehler mit dieser Batseba passiert ist. Und der Fehler mit der Batseba war gar nicht sein größtes Problem. Sondern der größte Fehler, also das größte Drama des David war, dass im Vollzug dieses Fehlers und der Schwangerschaft der Batseba dieses Kind, nachdem es auf die Welt gekommen war, 7 Tage später, stirbt. Du hast es getan, sagt der Psalm. Du hast es getan. Und nicht vorwurfsvoll, nicht vorwurfsvoll. So im Wahrnehmen der Heiligkeit und der Majestät und der Autorität des lebendigen Gottes. Und David sagt, stimmt. Stimmt. Und ich sage jetzt, ich halte jetzt den Mund. Ich bin jetzt stumm. Ich respektiere die Autorität und die Tat des lebendigen Gottes. Du hast es getan, ich bin stumm. Und eine dritte Person, nach Hiob und David. Eine dritte Person, die das für sich erlebt hat, wäre für mich Petrus. Im Neuen Testament, Sie erinnern sich? Der Zulauf zu Jesus nimmt immer mehr Fahrt auf. Nicht nur 10, nicht nur 100, Tausende drängen sich um diesen Jesus herum, wollen ihn predigen hören. Haben eine Affinität, dass da der lebendige Gott in ihr kleines, armseliges Leben hineinkommt. Und stehen dicht gedrängt am See Genezareth. Und Jesus sagt zu Petrus, den er schon kennt, ich brauche dein Boot als schwimmende Kanzel. Ruder ein bisschen raus und dann werde ich von diesem Boot aus hier die Leute ansprechen. Tut auch. Und nach der Predigt kommt ja dann diese Spezialerfahrung für Petrus und Co. Ruder hinaus und wirf das Netz aus. Aber wir haben die ganze Nacht gefischt. Aber auf dich und dein Wort hin werde ich das tun, sagt Petrus. Und dann kommt dieser Wahnsinnsfang. Und nach diesem Wahnsinnsfang, viele von Ihnen kennen doch die Bibel gut genug, kommt ein für uns irritierender, nach Psalm 39 jetzt nicht mehr, aber erst einmal ein irritierendes Verhalten des Petrus. Wir denken unserer kleinen religiösen Spinnerhaftigkeit, dass der Petrus jetzt sagt, oh cool, so viele Fische. Und Petrus sagt einen erschütternden Satz. Er sagt, Jesus, geh weg, geh weg. Ich sage, warum denn, Petrus? Warum denn? Geh weg. Warum? Mag er ihn nicht mehr, doch er mag ihn furchtbar. Aber er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Das geht nicht, dass du mit mir im selben Boot stehst. Es geht nicht. Und deswegen, hier haben Sie es gelesen, Luther kriegt es nicht ganz so raus. Lass ab von mir. Da steht, guck weg. Sonst beten wir immer, guck hin, wir haben es vorhin gesungen, lass dein gnädig Angesicht leuchten über mir. Und der hier drin ist, der die Offenbarung göttlicher Wahrheit Teil 2 erfasst hat, der sagt, nein, guck mich nicht an, guck mich nicht an, guck weg. Denn wenn du mich anguckst, werde ich vergehen. Guck weg. Und deswegen diese eigenartige Formulierung irritiert uns ein bisschen. Ne? Guck weg, dann kann ich wenigstens den Rest meines Lebens auf niedrigem Niveau noch durchziehen. Sag mal, beim Buch Hiob auch. Lass mich doch wenigstens ein bisschen Leben leben, dass dieses kleinkarierte, gottlose Leben leben. Guck nicht hin, guck nicht hin, guck nicht hin. Haben wir es verstanden? Haben wir es ein bisschen verstanden? Wie die Offenbarung göttlicher Wahrheit Teil 2 da reinkommt. Ja, tatsächlich, ich bin der Vergängliche, richtig. Und ich bin der Verstummte. Mund zu. Mund zu vor Gott. Ist keine schlechte Haltung. Siehe Hiob. Siehe David. Siehe Petrus. Erkenntnis der Größe der Majestät Gottes und meiner Realität. Aber jetzt redet er doch. Versteht sie? Teil 3. Der redet. Der hat doch gerade gesagt, er ist verstummt. Und jetzt redet er. Der redet. 4 Verse. Ich sage nichts. Ich bin verstummt. Und dann sagt er, und jetzt rede ich mit meiner Zunge. David, hallo? Was ist denn los? Was ist passiert? Was ist geschehen? Was ist jetzt anders? Warum redest du jetzt denn doch? Du bist doch der Vergängliche. Ja, der bin ich. Du bist doch der Verstummte vor der Autorität Gottes. Ja, der bin ich. Und wer bist du noch? Und wer bist du noch? Ja, sagt David. Ich bin jetzt der, der verwandelt worden ist in der Begegnung mit diesem Gott. Das, was ich nicht zu hoffen wagte, ist passiert. Dass Gott in meine ganze Vergänglichkeit und Sündhaftigkeit, dass Gott seine absolute Majestät und Größe, vor dem ich nur verstummen kann, freundlicherweise mit seiner Verwandlungskraft in meine kleine Person hineingekommen ist. Unglaublich. Es ist ein Wunder passiert. Der Vergängliche und der Verstummte ist der göttlich Verwandelte. Da ist Gott angekommen. Und es gibt diesen evangeliums-neutestamentlichen Zentralsatz in Vers 8. Da sagt, Herr, wessen soll ich mich trösten? Und dann die neutestamentliche Antwort. Ich hoffe auf dich. Meine Hoffnung, sie gilt allein dir. Jetzt hast du es. David, jetzt hast du es. Und das muss man begreifen, das muss man begreifen, dass die Offenbarung göttlicher Wahrheit Teil 3, Teil 1 und 2 nicht wegbeamt. Sondern die gelten in ihrer Wirksamkeit in meiner Existenz. Ja, natürlich. Und deswegen auch dieses, in diesem Psalm, dieses eigenartige, ineinander geschichtete, ich bin der Vergängliche. Ja, ich bin der Vergängliche. In mir wirken mit ganzer Macht die Kräfte von 1. Mose 3 und allem, was dazu gehört. Ich bin der Verstummte, Gott sei es gedankt. Dass Naivität der Gottlosigkeit aufgewacht bin, ein ganz klein wenig verstanden habe, mit wem wir es hier zu tun haben. Geh weg von mir, geh weg von mir. Wir beide passen überhaupt nicht zusammen. Und ich bin nicht nur der Vergängliche und nicht nur der Verstummte. Ich bin auch der Verwandelte. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Johann Sebastian Bach in seinen Kantaten, Wahnsinn, was der Mann da produziert hat, wir kommen ja bis heute kaum hinterher, hat allein zum 16. Sonntag nach Trinitatis, das war damals der Sonntag, der sich mit Sterben und Ewigkeit beschäftigt hat, 4 unterschiedliche Kantaten geschrieben. Man kann also zu diesem 16. Sonntag 4 verschiedene Kantaten sich anhören. Und eine dieser Kantaten bezieht sich auf den Text von Lukas, die Auferweckung des Jünglings zu nahe in diese Geschichte. Christus, der ist mein Leben. Und dann macht dort Johann Sebastian Bach, wir erkennen das heute leider nur noch mühsam, etwas absolut theologisch Einmaliges. Er baut nämlich in diesem Chorsatz 2 unterschiedlich damals bekannte Melodien ineinander. Und die Zuhörer, die kannten ja die Choräle. Das ist gerade wie wenn sie, großer Gott, wir loben dich auf der einen Seite und 10.000 Gründe auf der anderen Seite ineinander hören würden. Und sie merken, das sind 2 Melodien, beide Melodien sind da. Und die eine Melodie, die gehörte zu dem Choral, es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben. Es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben. Es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben. Und darüber hat er einen neuen Choral. Und der hat das Thema gehabt, ja, ja, Jesus, komm. Ja, ja, Jesus, komm. Stehen Sie, haben Sie es? Du bist der alte Mensch, du musst sterben. Du bist der alte Mensch, du musst sterben. Das stimmt. Und ja, ja, Jesus, komm. Ja, ja, du bist der alte Mensch, du musst. Ja, ja, Jesus, komm. Und das Thema, Christus, der ist mein Leben. Mensch, das ist es. Paulus sagt das im ersten Timotheusbrief so einfach, so elementar, wie ein Axiom, das über ihrem Leben steht. Christus, unsere Hoffnung. Fertig. Worauf ruht meine Hoffnung, sagt der David im Alten Testament? Auf dir ruht meine Hoffnung. Und das Neue Testament sagt, Christus, unsere Hoffnung. Richtig. Und jetzt? Und jetzt steht der Vergängliche und der Verstummte plötzlich redend da. Er redet. Und er erfährt, was erfährt er jetzt? Er erfährt Sündenrettung. Er erfährt Hilfe, auf die er warten kann. Er erfährt Gebetserhörung. Plötzlich denkt man, sieht alles ganz anders aus. Und faszinierend. Und er sagt, selbstverständlich, darf ich jetzt auch sagen, ich bin ja ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Da ist vielleicht ein bisschen wichtig, wir haben dieses Motiv vom Gast und vom Fremdling manches Mal in der Bibel negativ einschränkend. Denken Sie an den Epheserbrief. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Und da ist unser Kopf natürlich geprägt, in diese Richtung zu denken. Aber hier ist das Bild andersrum zu verstehen. Nämlich vom Asylherrecht her, andersrum. Wenn er nicht Gast und Fremdling sein dürfte, wäre er nämlich gar nichts. Er hat jetzt in Gott tatsächlich den gefunden, dem er sich anvertrauen darf. Er hat jetzt eine Heimat gefunden, wo er ankommen darf, wo er jetzt der Schutzbefohlene ist. Also hier ist das Bild positiv, positiv. Endlich bin ich bei dir angekommen. Ich bin nicht mehr herumirrend, ich bin jetzt ein Gast. Ich habe ein Asylrecht. Ich darf von deinem Schutz, lebendiger Gott, darf ich sein. Das gilt für mein irdisches Leben und das gilt natürlich auch für mein zukünftiges Leben. Bei meinen Vorbereitungen dazu dieser Predigt zu Psalm 39 habe ich entdeckt, dass es tatsächlich ein Choral von Paul Gerhardt zu Psalm 39 gibt. Ich muss zugeben, ich kannte ihn überhaupt nicht. Mein Gott, ich habe mir gar festgesetzt, so fängt er an, bezüglich auf das Verstummen, ja. Mein Gott, ich habe mir gar festgesetzt. Und natürlich, wie Paul Gerhardt, viele von Ihnen kennen das ja, der kommt mit zwei Strophen nicht hin und drei Chorusen, das packt er nicht. Es sind 14 Strophen, die er da so mal so eben hat und indem er diesen Psalm 39 traumhaft darlegt. Und dann schreibt er und dichtet zu dieser Passage, dass ich Gast- und Fremdlingsrecht habe, jetzt und zukünftig. Ich bin dein Knecht und Kind. Ich bin dein Erb und Hausgesind. Ich bin dein Pilgrim und dein Bürger, der, wenn der Menschenwürger mein Leben mir genommen, zu dir gewiss wird kommen. Das ist eine Strophe. Der hat's verstanden. Ich bin dein Knecht und Kind, dein Erb und Hausgesind, dein Pilgrim und dein Bürger, der, wenn der Menschenwürger mein Leben mir genommen, zu dir gewiss wird kommen. Ja, richtig. Richtig. Und jetzt geht die Tür weit auf zu dem, was wir miteinander in diesen Liedern auch heute Vormittag schon zur Ehre unseres Gottes gesungen haben. Die ganze Truppe der Vergänglichen, die auch diesem Menschenwürger anheimfallen wird. Ja, ja. Ist in der Offenbarung des lebendigen Gottes die Gruppe der Verstummten? Ja. Mein Gott, du bist Gott. Und du und ich, wir passen nicht in ein Boot. Aber die Gruppe der Verstummten und die Gruppe der Vergänglichen darf durch den Christus jetzt auch die Gruppe der Verwandelten sein. Dann werden sie mit all ihrer Vergänglichkeit, dann werden wir mit all unserer Vergänglichkeit, dann werden wir eingehen mit unserem Gastrecht, das wir haben bei ihm, in seine Welt und sein und unser Zuhause dort haben. Denn durch den Christus, durch sein Sterben und Auferstehen, durch sein Blut, das für ihre und meine Schuld geflossen ist, passen er und ich Was für ein Wunder. Tatsächlich ins gleiche Boot. Wir passen ins gleiche Boot. Und jetzt muss ich nicht mehr dastehen. Ich weiß um die Gottheit Gottes. Ja, ich weiß um die Gottheit Gottes. Natürlich. Aber es ist nicht mehr mein letztes Wort. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Schau mich nicht an. So, jetzt ist mein Wort. Ich habe ja Gastrecht bei dir. Du hast mich verwandelt. Du bist mein Leben hineingetreten. Du bist meine Hoffnung, mein Leben, mein Inhalt, mein Sein. Haben wir's? Das eine und erste an Offenbarung göttlicher Wahrheit, das hat die Sünde aus mir gemacht. Das hat die Sünde aus mir gemacht. Das zweite, das Verstummen, das bin ich ohne die Christustat vor Gott. Und das dritte, das hat die Gnade aus mir gemacht. Das hat jetzt die Gnade aus mir gemacht. Ja, ich bin der Vergängliche. Ja, ich bin der Verstummte. Aber ich bin auch der Verwandelte. Denn Christus ist mein Leben. Und wenn Christus mein Leben ist, erinnern Sie sich, dann ist Sterben mein Gewinn. Dann ist Sterben mein Gewinn. Denn dann ist nicht die Vergänglichkeit, die durch die Sünde mein Leben gekennzeichnet hat, meine letzte Bestimmung. Dann ist auch nicht das Verstummen meine letzte Bestimmung, sondern das Eingehen in das Zuhause bei meinem himmlischen Vater. Dann werde ich zu dir gewiss kommen. Und dann gelten die Lieder, Ewigkeit ist mein Zuhause. Dann gelten diese Wahrheiten, dass eine Wohnung für uns bereit ist. Dann gelten diese ganzen starken Sätze des Neuen Testamentes. Aber alle drei Wahrheiten brauchen wir, um ein klares, gutes, von der göttlichen Offenbarung her bestimmtes Denken zu haben. Wie war unser Eingangssatz? Dieser Psalm tut der Christenheit einen wichtigen Dienst. Ja. 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 Und jetzt weiß ich das. Ich bin der Vergängliche. Ich bin der Verstummte. Und ich bin der Verwandelte. Und als Vergänglicher und als Verstummter und als Verwandelter, in all dem zusammen, singen und beten wir. Bei dir, Jesu, will ich jetzt bleiben. Stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben. Will auf deinen Wegen gehen. Du und nur du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir. Herr, alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Ich bin nicht nur der Vergängliche, ich bin nicht nur der Verstummte, ich bin in Christus der Verwandelte. Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich. So in Freude, wie in Leid, bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist wirklich zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Komm, wir beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus danken wir dir für die Offenbarung deines Wortes. Wir danken dir so sehr. Nein, deine Texte sind nicht alle gleich. Und manche sind für uns schroff und ein bisschen kantig und nicht gleich stimmig. Und doch gibst du sie uns gerade, damit wir in unserer kleinen geistlichen Welt von dir mitgenommen werden in die Offenbarung göttlicher Wahrheit. Und wir danken dir für diese Offenbarung göttlicher Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns das so deutlich sagst, mit all der Vergänglichkeit und der Begründung der Vergänglichkeit durch diese Sündenverhaftung, Herr. Und wir wissen das und wir erkennen es und wir bejahen es. Und wir danken dir, dass du dich auch in deiner ganzen Autorität in unser Leben hineingestellt hast. Dass wir nicht in so einer kleinkarierten Gottesbrüderschaft herumeiern, sondern dich deiner Hoheit, deiner Majestät, deiner Größe ansehen und wissen, wer du bist und wer wir sind. Wir gehören nicht in ein Boot. Und dann kommst du, Jesus, dann kommst du. Und du hast alles anders gemacht, du hast alles verwandelt, alles. Christus, unsere Hoffnung. Jetzt bist du gestorben, du bist auferstanden, du hast alle Schuld unseres Lebens weggenommen. Wir sind die Verwandelten. Aus dem Verstummen wird Lobpreis, Anbetung, dir zusingen, Zeugnis, Verkündigung, Evangelisation. Der Mund geht uns auf, weil du uns verwandelt hast. Wir dürfen sein, sein, jeden Tag. Und wir dürfen sein, Herr Jesus, bei dir in alle Ewigkeit. Das gilt für die, die vor uns schon im Glauben zu dir gegangen sind. Das gilt für jeden von uns, der in Christus ist. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Und so bekennen wir es dir diesen Morgen, dass wir mit dieser kompletten Wahrheit, die du uns offenbarst, auch die vor uns liegenden Tage hineingehen können. Ja, als die Vergänglichen. Ja, als die Verstummten. Aber auch ja, als die Verwandelten. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.